NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Fabian Busch liest die fünfte von 13 Folgen aus Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen. Der Dezember bringt für Oskar noch mehr Dunkelheit und Kälte. Die Kommilitonen sehen im kalten Neonlicht wie Zombies aus. Moni verteilt im Hörsaal Vitamingummibärchen und Vitaminbonbons. Längst ist sie zum Liebling der Mitstudierenden avanciert. Monis sonstiges Verhalten gibt Oskar jedoch weiterhin Rätsel auf. Dass sie ihrer Familie gegenüber ein Geheimnis aus ihrem Studium macht, ist für ihn nicht logisch zu erklären. Aber er braucht seine Konzentration für andere Dinge. Zum einen hat er Halsschmerzen und zum anderen ist er fassungslos. Er hat 0 Punkte für einen Übungszettel in Mathematik im Zusammenhang bekommen. Es ist ein schreiendes Unrecht.
Reg dich doch nicht auf, hatte Moni gesagt, als ich ungläubig auf meinen Zettel mit der durchgestrichenen Lösung und der riesigen roten Null gestarrt hatte. Wenn du nicht auf Lehramt studierst, kannst du das Modul sowieso nicht einbringen. Ich schüttelte den Kopf. Seit Justins Auftauchen hatte ich die verbale Kommunikation mit Moni auf ein Minimum reduziert und mich darauf beschränkt, ihr Parfum einzuatmen und ihre Snacks zu verspeisen. Meine Lösung war ein gewolltes, dem Zeitmangel geschuldetes Missverständnis gewesen. Die Aufgabenstellung schloss aufgrund der schwammigen Formulierung eine additive Gruppe nicht aus. Es war ein Schlupfloch im Text, das mir eine zweizeilige Lösung ermöglichte, die aber nicht akzeptiert wurde. Wo steht, dass es sich unbedingt um eine multiplikative und nicht um eine additive Gruppe handeln muss? Ich hielt der Tutorin Berenike das Blatt unter die Nase. Weil eine additive Gruppe die ganze Lösung trivial macht. Sie schwitzte, was man sehen und riechen konnte. Wo steht, dass es verboten ist? Insistierte ich. In der Vorlesung wurden explizit multiplikative Gruppen behandelt. Wo steht, dass man sich in der Aufgabe an diese Einschränkung halten muss? Aber es versteht sich doch aus dem Kontext. Berenike war auch erkältet und inzwischen den Tränen nah. Sie war höchstens 2 Semester über mir und sah mit ihrem blonden Zopf ein bisschen wie meine Schwester Lou aus. Die Tatsache, dass jedes denkbare Recht, die Gesetze der Logik und die deutsche Sprache auf meiner Seite waren, machte mich noch wütender. Das Tutorium verfolgte den immer lauter werdenden Streit mit wachsendem Interesse. Nur Moni schüttelte den Kopf. Berenike schlug sich schließlich die Hände vors Gesicht. »Ich kann es nicht entscheiden, das Bewertungsraster ist nicht von mir. Besprich dein Problem mit Professor Newman.« »Das werde ich tun«, versprach ich düster. Während Berenike die vermeintlich einzige richtige Lösung an die Tafel schrieb, holte ich mein Notebook heraus und suchte nach der E-Mail-Adresse des Professors. Meine E-Mails waren gefürchtet. Ich achtete bei der Anrede auf den richtigen akademischen Grad, nummerierte meine Argumente durch, kopierte Definitionen aus elektronisch verfügbaren Nachschlagewerken mit korrekter Quellenangabe. Ich hatte vor Jahren angefangen, meine Argumentation zu strittigen Themen auf diesem Wege darzulegen. Erst bei meinen Eltern, später bei Lehrern. Meist reichte schon die Ankündigung des Schriftverkehrs, um den gewünschten Effekt zu erzielen. »Gnade ist nicht deine Stärke, Kleiner.« Moni hatte meinen Entwurf über meine Schulter mitgelesen, was mir nichts ausmachte. Sie durfte ruhig auch hier noch etwas lernen. »Wir studieren keine Gnade, sondern Mathematik.« Ich klappte mein Notebook zu und verließ den Raum. Mitten in der Nacht wachte ich an meinem Schreibtisch auf, den Kopf auf lose Blätter gebettet. Der Übungszettel mit den wöchentlichen Aufgaben war auf den Boden gerutscht. Die blassgelbe Laterne beleuchtete die Hecke. Ich musste kurz eingeschlafen sein, weil ich mich nur an einen einzigen Traum erinnerte. Ich drehte ein Wollknäuel in den Händen und suchte nach dem losen Ende. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, es endlich entdeckt zu haben, zog es sich zurück und verschwand im Inneren des Knäuels. Ich rieb mir die Augen und aktualisierte meine E-Mails. Professor Newman hatte auf meine E-Mail mit dem Betreff »Additive Gruppe ist absolut korrekt« geantwortet. Ich öffnete die Nachricht, meine Hände zitterten. Hinter meiner Aufforderung, ich bitte Sie aus den oben vorgetragenen Gründen, meine entsprechend allen mathematischen Gesetzmäßigkeiten maximal korrekte Lösung zu akzeptieren und die mir zustehenden Punkte in meinen Notenspiegel einzutragen, hatte er ein einziges Wort geschrieben. Nein, keine Anrede, kein Abschiedsgruß, schon gar keine Begründung, nur seine automatisch angehängte Visitenkarte. Es verschlug mir den Atem. So hatte noch niemand mit mir gesprochen. Selbst im Kleinkindalter war mein Anspruch auf eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe respektiert worden. Ich rutschte auf den Boden. Er war ziemlich kalt. Türen und Fenster des Altbaus waren nicht gut abgedichtet. In Fußhöhe zog es brutal. Wahrscheinlich hatten meine Eltern nicht gewusst, wie kalt es hier im Winter wurde. Ich konnte nicht glauben, dass Professor Newman so geantwortet hatte. Ich hatte doch recht. Und er war nicht irgendjemand. Er war Professor an einer staatlichen Institution, die akademische Abschlüsse erteilte. Er war unkündbar und er stand für Forschung und Lehre. Mit meiner Immatrikulation hatte ich meine Zukunft zumindest teilweise in seine Hände gelegt. Mir wurde dunkel vor Augen. Ich tastete nach dem Handy, las meine wunderschöne 2522-Zeichen-Mail und seine 4-Buchstaben-Antwort zur Sicherheit noch einmal auf dem kleinen Bildschirm durch. Ich spürte die Schweißperlen auf meiner Stirn. Das Gerät zitterte in meinen Händen. Ich brauchte ewig, um mich zu dem Chat mit Moni durchzuklicken. Ich tippte, »Hilf mir«, ließ das Telefon auf den Boden gleiten und schloss die Augen. Ich öffnete die Augen wieder, weil es herrlich duftete. Ich hatte lange und wirr geträumt und fühlte mich wohlig schwach. Der feine Schweißfilm auf meinen Oberarm sorgte für angenehme Kühlung. Ich sah eine weiße Zimmerdecke, an der ein unfassbar hässlicher Leuchtkörper hing. Die Decke war beängstigend tief und störte die Harmonie des Moments. Ich hatte Sorge, dass sie auf mich herunterstürzte. Ich richtete mich auf. Ich trug ein T-Shirt, das ich nicht kannte. Auf der Fensterbank stand eine Orchidee, eine Pflanze, die mir von klein auf Angst machte. Offensichtlich war es einer dieser Träume, in denen man sich bewusst wird, dass man gerade schläft. In solch einem Moment kann man alles machen, was einem die Naturgesetze sonst verweigern. Ich versuchte, die Orchidee mit der Kraft meiner Gedanken aus dem Fenster zu werfen. Es klappte nicht. Ich kniff die Augen zusammen und riss sie wieder auf. Normalerweise reichte das, um aufzuwachen. »Trink das!« Moni und ihre Fliederwolke hatten es in meinen Traum geschafft. Sie hielt eine Tasse an meine Lippen. Ich nahm mehrere kräftige Schlucke. Sie waren salzig und unfassbar lecker. Trotz der vielen Jahre, die mich von dem bis dahin letzten Genuss dieser Speise trennten, erkannte ich eine Hühnerbrühe. In meinem Traum konnte ich bestimmen, dass sie vegan war. »So ist brav«, Moni fühlte meine Stirn. An ihrer Seite tauchte ein Mann mit widernatürlich glänzender schwarzer Haartolle und blassen Augen im faltigen Gesicht auf. Unter seinem Unterhemd wölbte sich der Bauch. »Wann kommen seine Eltern?«, fragte er. »Ich wollte erst mit ihm sprechen.« Moni war anders als im wirklichen Leben, unsicher, auf die Reaktionen des Mannes lauernd. »Ich will nicht, dass die Polizei wegen Kindesentführung vor der Tür steht.« Der Typ kratzte sich unter dem Unterhemd. »Pete, du übertreibst. Du hast wirklich einen Knall. Wo sammelst du solche Typen auf?« Ich wollte diesen Pitt in meinem Traum nicht haben. Ich versuchte es wieder mit dem Trick, die Augen zuzukneifen. Nichts passierte. »Schau, was der für Grimassen schneidet. Ist er gestört? Was sollen die Haare?« »Pete«, endlich erkannte ich Monis kräftige Stimme wieder. »Die Haare sind so wegen irgendeines japanischen Zeichentricks, den er immer guckt. Er erzählt ständig davon, aber ich kann es mir nie merken. Und überhaupt, lass ihn in Ruhe. Er muss erst zu sich kommen.« Ich musste es akzeptieren. Es war kein Traum. Auch das, was davor gewesen war, war kein Traum, sondern eine Erinnerung. Ich zusammengerollt auf dem Boden meiner Wohnung. Monis, ich kann nicht bei dir bleiben, aber ich kann dich mitnehmen. Mein, lass mich nicht allein. Die Taxifahrt durch ein Labyrinth voller blinkender Lichter. Der Flieder in meinem Kopf. Monis besorgtes Flüstern. Ihre Hand, die mich auf einer Treppe stützt. Das Feuer hinter meinen Augen und auf meiner Haut. Kühles Bettlaken, Waschlappen auf der Stirn, hässliches Licht, hässliche Tapeten, alles dreht sich. Ein etwas größerer Kevin, der von Moni zusammengezischt wird, als er sich an mich heranpirscht. Schon wieder diese dunklen Anime-Augen, diesmal im Gesicht eines kleineren Jungen. Dann Stille und Ruhe. »Wo ist mein Handy?« Ich richtete mich auf und Moni schob mir ein Kissen in den Rücken. Der Erstsemester-Chat, dem ich immer wieder beitrat, nur um ihn zu verlassen, wenn es mir zu bunt wurde, quoll wie stets über. Dann war da noch Monis Antwort auf meinen Hilferuf. »Oskar, was ist los? Wo genau bist du?« Wiederum von mir unbeantwortet. Sie musste sich auf gut Glück auf den Weg zu mir gemacht haben. War jetzt auch kein Geniestreich. Sonst keine neuen Nachrichten. Ich schaute nach, wann meine Eltern zuletzt online gewesen waren. Vor 20 Minuten und vor einer Stunde. »Du musst ihnen Bescheid sagen, Kleiner.« Moni nahm mir die leere Tasse ab. »Oder soll ich es tun?« »Brauchst du nicht.« Ich versteckte mein Handy unter dem Kopfkissen. »Ich muss mich ein paar Tage ausruhen. Wenn ich krank bin, denke ich jedes Mal, dass ich sterbe.« Aus dem Nebenzimmer kam ein Grummeln. »Der ist ja ganz irre.« Pitt. Moni, sagte ich. So komme ich nicht zur Ruhe. Ich brauche ein eigenes Zimmer. Es stellte sich heraus, dass es kein eigenes Zimmer für mich gab. Es war eine Zweiraumwohnung. Ich hatte nicht gewusst, dass Menschen so leben konnten. Ich lag im Durchgangsbereich, umgeben von Tapeten, und der riesige Fernseher glotzte auf mich herab. Ich traute mich nicht zu fragen, ob ich ins Schlafzimmer ziehen dürfe. Dorthin war nämlich der Unterhemdenmann verschwunden. Er zog die Tür sehr laut hinter sich zu. Aus der Küche roch es nach Zimtschnecken. »Moni?« rief ich, weil sie mich allein auf der Couch zurückgelassen hatte. Wenn ich Moni nicht sehen konnte, machte mir die Orchidee auf der Fensterbank plötzlich Angst. »Mir ist langweilig. Ich brauche meinen Block, meinen Stift und das Analyseskript.« Sie kam wie eine Rakete aus der Küche gezischt, den Finger an die Lippen gepresst.
»Spinnst du, Kleiner? Diese Wörter sind hier tabu.«
»Welche? Block und Stift?«
»Stell dich nicht dümmer an, als du bist.«
Es fiel mir wieder ein. Privat machte sie ein Geheimnis aus ihrem Studium. »Ich verstehe es einfach nicht«, sagte ich stur.
»Hast du ihn gesehen?«
Sie nickte in Richtung der zugeknallten Schlafzimmertür. »Leider ja«, sagte ich. »Mathematik ist Ihnen peinlich, aber er nicht.« Sie zuckte, als hätte sie jemand geschlagen.
»Niemand ist mir peinlich«, sagte sie mit leiser, aber fester Stimme. »Ich will nur keine blöden Kommentare hören. Jedenfalls reiß dich zusammen, wenn du ein paar Tage bleiben willst. Du bist der Sohn einer Kundin, bei der ich putze. Ich habe versprochen, nach dir zu schauen. Sie bezahlt mich dafür. Merk dir das Wort genau. Alles klar?«
Ich nickte. Ich durfte, gut zugedeckt auf der Couch, dennoch mein Vorlesungsskript durcharbeiten. Schließlich war es Söhnen von Kundinnen nicht verboten, Mathematik zu studieren. Mehrmals war Pitt an mir vorbeigelaufen, hatte »Igitt, Zahlen« kommentiert und eine vermutlich sexuelle Anspielung gemacht, die ich nicht verstand. Zwischendurch döste ich ein, bis mich ein Klingeln aus dem Schlaf riss. Wenig später war die kleine Wohnung so voll wie die U7 zu Stoßzeiten, wie ich glücklicherweise nur aus den Medien und nicht aus eigener Erfahrung wusste.
»Leise, Kinder, wir haben einen Kranken hier.«
Monis Stimme war ein wenig zu fröhlich, ein wenig zu schrill. Nachdem ich mich wachgeblinzelt hatte, wurde mir klar, dass es sich bei der riesig wirkenden Gruppe streng genommen nur um 3 Personen handelte. Eine unfassbar dicke Frau und die beiden Kevins, umgeben von einer Vielzahl an Taschen, einem zusammengefalteten Buggy und mehreren blinkenden, durcheinander kreischenden Spielzeugen. Mir gelang es nicht, das Alter der Frau zuverlässig zu schätzen. Sie hatte ein kindliches Puppengesicht, runde blaue Augen und rosige Wangen. Die Gesichtszüge waren arrangiert wie bei den kleinen Mädchen in Mangas, kurz bevor sie in Tränen ausbrechen. Die Frau war in buntes Polyester gehüllt und ermahnte ihre Kevins mit hoffnungsloser Stimme, leiser zu sein, nicht etwa aus Rücksicht auf mich, sondern aufgrund ihrer eigenen Migräne. Diese Information versetzte Moni sofort in Alarmbereitschaft. Sie zwang die Dicke, sich hinzusetzen, bot ihr eine Handvoll Tabletten, Tee und Wasser an, beschäftigte die Kevins mit einem weiteren lauten Spielzeug, rührte Teig für Pfannkuchen an, marinierte Hühnerschenkel und las bei all dem irgendwas aus einem Bilderbuch über sprechende Autos vor. Die Dicke nahm sich eine Tasse und einen Berg Pfannkuchen und verzog sich ins Wohnzimmer, das ich umständehalber als meinen Bereich und sie als unerwünschten Eindringling betrachtete. Sie kaute und schaute mich an. Ich schaute zurück. Das war also die berüchtigte Püppi, Monis bedürftige Tochter.
»Und du?« fragte sie in einer Kaupause. »Wo hat sie dich her?«
Ich versank in Nachdenklichkeit. Die Wahrheit war verboten, Lügen fiel mir schwer.
»Ich lag auf dem Fußboden und dachte, ich bin tot«, sagte ich schließlich.
»Man kennt's.« Sie hatte den Mund wieder voll. Das schien sie allerdings beim Sprechen nicht weiter zu stören.
»Und sind das alles wirklich Ihre Kinder?«
Ich wollte zur Sicherheit das Thema wechseln.
»Welchen sonst?«
»Sie sehen ihn überhaupt nicht ähnlich.«
»Was kann ich dafür?«
Sie wirkte, als sei sie nicht an weiterer Konversation interessiert. Ich schlug mein Skript wieder auf und vergaß Püppi, ihre Kinder und die Zeit, bis ein heißer Atem meine rechte Wange anblies. Ich fuhr zusammen. Kann sein, dass mir dabei ein Schrei entfuhr. Wieder diese Augen. Diesmal der ältere der beiden Kevins. Ein Zeigefinger langte über meinen Unterarm und piekste in Richtung der Formel für den Einheitskreis.
»Hier ist die Zauberzahl.«
»Das ist Pi«, sagte ich.
»Die Zauberzahl.«
»Wer sagt denn sowas?«
»Die Oma?«
»Mhm«, sagte ich. Die Terminologie war jenseits von Gut und Böse, inhaltlich jedoch lag er nicht ganz falsch. »Nennen Sie beim richtigen Namen.«
»Okay«, sagte Kevin. »Oma sagt, die Zahl ist endlos.«
Unsinn,
sagte ich.
Oma muss sich präziser ausdrücken. Ist die Zahl nicht endlos? Endlos, lang und groß?
Die Zahl ist nicht unendlich groß, sie ist kleiner als 4, sagte ich. Aber zum Aufschreiben würde kein Blatt Papier reichen, selbst wenn es so riesig wäre, dass es bis zum Himmel ginge. Das allein macht sie aber noch nicht besonders. Von solchen Zahlen gibt es unendlich viele.
Oma sagt, die Zauberzahl ist überall in unserer Welt versteckt, teilte mir Kevin mit.
Was sagt die Oma? Fragte Püppi, mein Zimmer mit dem kleinen Kevin auf dem Arm betretend.
Nichts.
Der ältere Kevin zog die Hand weg, als hätte er sich verbrannt. Er sprang von meiner Couch hinunter und wandte sich der Orchidee im Topf zu, streichelte den Stängel und die merkwürdige Blüte, die wie eine schlecht gemachte Kunstpflanze aussah.
»Mach Omas Blumen nicht kaputt«, Püppi ließ sich geräuschvoll im Sessel nieder.
»Hier passiert nichts Schlimmes«, sagte ich und hielt mein Skript höher, um sie nicht sehen zu müssen. »Ich habe ihm nichts gezeigt, was für seine Augen nicht geeignet wäre.«
»Was?«
»Ich bin der Einzige, der sich hier und jetzt mit Mathematik beschäftigt. Ihr Sohn hat damit nichts zu tun.«
»Ist klar«, sagte Püppi. »Er ist eh zu doof dazu. Liegt in der Familie.«
Es stellte sich heraus, dass sie es ernst meinte. Mit ähnlichen Worten hatte sich mir damals auch Moni vorgestellt und ich hatte ihr sofort geglaubt. Seitdem hatte ich allerdings festgestellt, dass Moni nicht dümmer als die meisten meiner Kommilitonen war, was jedoch nicht im Widerspruch zur ursprünglichen Selbstbeschreibung stand. Püppi dagegen bewegte sich im Intelligenzkontinuum deutlich näher an der unbelebten Natur. Ich beobachtete sie in den Pausen meiner Lektüre und versuchte, Denktätigkeit auszumachen. Es gelang mir selten. Hinter der porzellanglatten Stirn schien wenig los zu sein. Sie konnte unendlich lange einen unsichtbaren Punkt anstarren, manchmal einen irgendwo auf meinem Körper, was mir unheimlich war, was ich durchaus zum Normverhalten zählte, wenn es denn zu intellektuellen Ergebnissen führte. Püppi äußerte jedoch nichts dergleichen, sondern seufzte nur ab und zu. Sie richtete monotone Anweisungen an ihre Kinder, die diese ignorierten, und unterrichtete Moni über die Sonderpreise des nächstgelegenen Discounters, was diese wiederum mit übertriebenem Eifer kommentierte. Aus Höflichkeit versuchte ich, mich am Gespräch zu beteiligen und kalkulierte aufgrund der genannten Absolutbeträge den prozentualen Preisnachlass. Dies ließ Püppis Augen noch blanker werden.
»Niemand mag Klugscheißer«, sagte Moni warnend zu mir.
Pitt tauchte aus dem Schlafzimmer auf, spazierte unnötigerweise an meiner Couch vorbei und wechselte mit Püppi einige Bemerkungen über das Wetter. Es war seiner Meinung nach unangenehm nass und kalt, paradoxerweise aber nicht kalt genug. Früher habe mehr Schnee gelegen, die Kinder hätten auf den Straßen gerodelt, statt vor der Glotze zu hängen und gleichzeitig die ganze Zeit in Haushalt und Kuhstall ausgeholfen. Ich konnte es, zumindest teilweise, nicht unkommentiert lassen. Nach jüngsten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes sind es hauptsächlich ältere Langzeitarbeitslose, die vor der Glotze hängen. Die Altersgruppe zwischen 6 und 29 hängt am Smartphone.
»Moni«, brüllte Pitt, »er spricht wieder, mach was!« »Lass ihn doch einfach«, brüllte Moni zurück.
Anstatt in Ruhe über die Informationen nachzudenken, die ich ihm gerade zur Verfügung gestellt hatte, begab sich Pitt in die Küche. Dort entbrannte ein Streit mit Moni, dem ich erst nicht folgen wollte, bis ich das diffuse Gefühl bekam, immer wieder unter Codenamen wie dieser Irre erwähnt zu werden. Dann wurde die Tür mit einem lauten Knall zugezogen und der Wortlaut war nicht mehr zu verstehen. In Püppis linkem Augenwinkel bildete sich eine Glitzerträne. Der ältere Kevin wanzte sich erneut an mich heran, sein schmutziger Fingernagel bewegte sich entlang der Zeilen meines Skripts und blieb immer dort stehen, wo er ein Pi entdeckte. Ich begann zu schwitzen. Püppi richtete ihre plastikblauen Augen auf mich.
»Und du bist also ein Freund von Justin?«
Natürlich wusste ich es längst. Schließlich konnte ich 2 und 2 zusammenzählen. Justin und die beiden Kevins auf Monis Handy. Justin, der Moni Oma nannte. Trotzdem konnte ich kaum glauben, dass Justin tatsächlich etwas mit dieser Sippe zu tun hatte. Zusätzlich war ich verwirrt, welche Undercover-Identität ich nun verwenden sollte. Ich versuchte zu kalkulieren, ob es eine Schnittmenge zwischen Söhnen von Monis Kundinnen und Justins Freundeskreis gab. Das dabei entstehende Venn-Diagramm legte sich vor mein inneres Auge.
»Ist Justin wirklich Ihr Sohn?«, fragte ich schließlich, um Zeit zu gewinnen.
»Glaub mir sonst auch keiner. Ich habe ihn mit 18 bekommen.«
»Warum?«,
fragte ich. Püppi zuckte mit den Schultern.
»Meine Mutter hat mich auch früh gekriegt. Liegt in der Familie.«
»Die Tendenz zu frühen Geburten und prekärer Lebensweise ist nicht genetisch bedingt«, sagte ich.
Allerdings gehören Armut und geringer Bildungsstand quasi zum sozialen Erbe.
Warte, sagte Püppi und lauschte. Das schlecht verständliche Geschrei in der Küche war abgeebbt. Im Flur wurde irgendwas umgeworfen, die Wohnungstür aufgerissen und zugeknallt. Moni mit rotem Gesicht und einer schief sitzenden Schürze mit Kirschenmuster setzte sich auf meine Sofakante. Ihre Lippen zitterten.
Nicht weinen, sagte sie zu Püppi. Bislang ist er immer zurückgekommen. Kleiner, ich habe eine sehr dringende Bitte. Wenn du hier bleiben möchtest, musst du unbedingt lernen, deinen Mund zu halten. Es wurde keine schöne Nacht. Bis in den späten Abend klingelten Nachbarn, um sich zwei Eier auszuleihen. Forschungsgegenstand. Hat schon jemand in der Geschichte der Menschheit jemals diese vermeintlich ausgeliehenen Eier zurückgegeben? Einen Schlüssel bei Moni zu lassen, einen weiteren abzuholen, sich fürs Blumengießen mit einer Tafel Schokolade zu bedanken. Ich begann, den Grund für Pitts notorisch schlechte Laune zu erahnen. Es erforderte einiges an Geduld, mit Moni zusammenzuleben. Später wurde direkt neben mir der riesige Fernseher eingeschaltet und Pitt erschlaffte in seinem Sessel. Er war, wie von Moni vorhergesagt, tatsächlich zurückgekehrt, als wäre nichts gewesen, und hatte ein Abendessen aus Nudeln mit Rührei und Käse zu sich genommen. Zum Glück hatte ich sowohl meine Noise-Canceling-Kopfhörer als auch die Schlafbrille in meinem Rucksack gefunden. Auf diese Weise vermied ich es, etwas von der Sendung mitzubekommen, in der zwei Familien die Mütter tauschten und ihre Erfahrungen darüber vor der Kamera reflektierten. Abgefüllt mit Pfannkuchen schlief ich ein und träumte davon, mit dem älteren Kevin im Memorisieren der Nachkommastellen von Pi zu wetteifern, eine in meinen Augen sinnfreie Tätigkeit. Wir nannten sie abwechselnd und waren bei der 32. angekommen, als mir ein Fehler unterlief, den er aber nicht merkte. Ich wachte schlecht gelaunt auf. Moni stand neben der Couch und sah auf mich hinunter. »Müssen wir los?« Ich setzte mich auf. »Sind wir zu spät zur Vorlesung?«
»Psst!« Moni blickte verstohlen zur Schlafzimmertür, hinter der es laut schnarchte. »Lernst du es denn nie?«
»Entschuldigung, ich dachte, es ist gerade niemand da.«
»Das kannst du nie wissen. Ich gehe und du bleibst da.«
»Wohin gehen Sie?«
»Du weißt schon.«
»Zur Ulrich Nina Ingrid?«
Monis morgen zerknittertes Gesicht wurde noch ein Hauch unansehnlicher. »Denkst du, Pitt kann ich buchstabieren?«
»Keine Ahnung, aber ich habe Angst, hier allein zu bleiben«, sagte ich.
»Gut, dann bringe ich dich mit dem Taxi zu dir nach Hause.
Dort habe ich auch Angst.«
»Ich hätte längst deine Eltern anrufen sollen.«
»Versuchen Sie es doch.«
In dieser Hinsicht war ich unbesorgt. Moni wäre niemals in der Lage gewesen, mein Smartphone zu entsperren, um an die Nummer zu kommen.
»Ich kann sie einfach googeln«, sagte Moni schließlich. »Deine Familie hat bestimmt eine Wikipedia-Seite, oder?«
Ich senkte den Blick. Moni beobachtete mich. »Sind deine Eltern so furchtbar, Kleiner?«
Ich dachte nach. »Nein, sie sind ganz anders als ich. Aber sie würden wieder nichts verstehen. Es würde nur unnötig kompliziert werden.«
Moni seufzte. »Was genau willst du jetzt von mir, Kleiner?«
»Können Sie nicht einfach hierbleiben? Müssen Sie ausgerechnet heute Siegfried, Theodor, Ulrich, Dietmar...«
Moni fasste sich an den Kopf. »Wie stellst du dir das vor? Glaubst du, ich kann den ganzen Tag hier sitzen und deine Hand halten?«
»Warum nicht? Müssen Sie ausgerechnet heute Siegfried, Theodor, wo Sie sonst so viele Fehlzeiten haben?«
»Hast du eine Idee, wie normale Menschen die Miete zahlen?« zischte Moni. »Ich habe drei Jobs. Ich habe keine Zeit für diesen Quatsch.«
Sie klackerte in die Küche, selbst ihre Hausschuhe hatten hohe Absätze, und begann dort mit den Töpfen zu klappern. Ich war besorgt, dass sie damit Pitt wecken würde. So früh am Morgen mit ihm konfrontiert zu werden, überstieg meine Kräfte. Ich hatte Moni schon mehrfach empfohlen, sich auf einen Job zu konzentrieren, mit familienfreundlichen Arbeitszeiten und gutem Verdienst, aber sie war in dieser Hinsicht beratungsresistent. Ich bekam einen nährstoffarmen Marmeladentoast und eine Tasse Kakao. Und dann war sie weg. Ich holte wieder das Skript hervor. Wie schon in der Schule waren die Krankheitszeiten besonders produktiv. Allein kam ich schneller und besser voran. Es gab kein größeres Vergnügen, als klüger zu werden als die frühere Version von einem selbst.
»Hey, du!«
Ich schlug das Skript zu, als müsste auch ich meine Studien verbergen. Pitt stand in Socken und Boxershorts neben meiner Couch, kratzte das angegraute Brusthaar im Ausschnitt seines Unterhemdes. »Hey«, echote ich entsetzt.
»Ist sie schon weg?« fragte Pitt.
»Ich glaube schon.«
»Wohin?«
Ich hatte keinen Überblick über Monis Jobs. Sie hätte mich, wenn sie mich schon zum Lügen zwang, besser briefen müssen. Zum Glück hatte Pitt bereits das Interesse verloren.
»Frühstück?« knurrte er.
»Gern«, sagte ich.
Das war nicht die Frage. Hat sie Frühstück dagelassen?
Ich bekam Kopfschmerzen wie früher im Kindergarten, wenn man mir eine Bastelschere hinlegte. Auf sinnfreie Aufgabenstellungen oder Fragen reagierte ich mit psychosomatischen Stresssymptomen. Pitt winkte ab und entfernte sich für eine Reihe geräuschvoller und zeitintensiver Prozeduren ins Bad. Ich schirmte mich mit meinem Skript ab und setzte die Kopfhörer auf, bis Pitt mir meine Lektüre aus der Hand zog. Er trug jetzt eine enge Jeans und ein bunt gemustertes Hemd, das so weit aufgeknöpft war, dass er eine Bronchitis riskierte. Die Haartolle glänzte wie ein Rabenflügel. Die Parfumwolke, in die er sich anstelle wetterfester Klamotten gehüllt hatte, brachte mich zum Niesen. Dabei fiel mir ein Kopfhörer aus dem linken Ohr, so dass ich den letzten Satz, seine Lippen hatten sich schon die ganze Zeit bewegt, akustisch mitkriegte.
»Hat sie dir Geld gegeben?«
»Meine Mutter hat mir Geld gegeben«, sagte ich.
»Wie viel?«
»Mir reicht es.« Ich hielt mein Skript wieder höher. Pitt ging in die Küche und begann dort zu lärmen. Dabei schien er zu telefonieren. Mich erreichten mehrmals die Anreden »Süße«, »Schatz« und »Mausi«. Außerdem die Klage über einen Geistesgestörten, der auf der Couch lag und nicht vernünftig reden konnte. Ich steckte den Kopfhörer wieder ins Ohr. Als Pitt ohne einen Abschiedsgruß die Wohnung verließ, atmete ich erleichtert auf. Mein Telefon piepste. Moni schickte eine Reihe abfotografierter Tafelbilder. Ihre Handykamera war so schlecht, dass ich kaum etwas entziffern konnte. Ich durfte das Alleinsein nicht lange auskosten. Ein Schlüssel kratzte im Schloss. Es war völlig unklar, wie ich unter diesen Umständen lernen oder wenigstens genesen sollte. Erst sah es aus, als hätte Püppi ihr eigenes Spiegelbild mitgebracht. Beim genaueren Hinsehen offenbarten sich subtile Unterschiede. Püppis Doppelgänger war männlich, rosig, wie eines dieser Männchen aus Hefeteig, die nicht lange genug im Ofen geblieben waren. Und im Gegensatz zu ihr hatte er gute Laune.
»Ronny!«
Seine Faust flog gegen meine Schulter. Was er vermutlich unter einem freundlich gemeinten Begrüßungsschubser verstand, ließ mich auf der Couch umkippen. Lachend gab er mir die Hand und zog mich in eine sitzende Position zurück.
»Was bedeutet das?«
fragte ich verwirrt.
»Nichts ist mein Name. Ich bin mit der Süßen hier verheiratet und du bist das neue Pflegekind, direkt von der Straße aufgelesen?«
»Ein Freund von Justin. Irgendwelche Familienprobleme.«
Im Beisein ihres Ehemanns erklang Püppis Stimme zart wie die einer Elfe.
»So sieht er aus. Wo lernt Justin solche Typen kennen?«
»In der Schule. Wo sonst?«
Sie sahen synchron auf mich hinunter.
»Verstehst du dich gut mit ihm?« fragte Ronny.
»Mit wem?«
erschrak ich.
»Mit Justin. Mit wem sonst?«
»Keine Ahnung«,
sagte ich, erfreut darüber, die Wahrheit sagen zu dürfen.
»Perfekt. Weiter so. Wo ist Moni? Wo ist Pitt?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Scheiße«, sagte Ronny. »Hör mal, Bursche. Wir haben ein Problem. Püppi muss mit Keanu zum Kinderarzt. Quentin kriegt dort immer die Krise und ich muss zur Arbeit. Moni treibt sich irgendwo rum. Verstehst du, worauf ich hinaus will?«
Ich versuchte es zu erraten. »Sie müssen auch ihre Miete zahlen?«
»So jung und schon so schlau. Siehst du Quentin hier? Er ist auch ein bisschen angeschlagen und kann deshalb nicht in die Schule. Deswegen bleibt er bei dir.«
Ronny langte hinter seinen Rücken und zog wie ein Zauberer den größeren Kevin hervor. An diesem Jungen schätzte ich vor allem, dass er seine Anwesenheit so still gestaltete, dass er leicht zu übersehen war. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder, der gerade im Flur über den Boden rollte und schrie.
»Das geht nicht«, sagte ich.
»Warum nicht?«
»Ich kann nicht mit Kindern. Ich bin nicht vertrauenswürdig. Ich muss lernen. Außerdem könnte ich ein Psychopath sein.«
Ronny winkte ab.
»Ach, passt schon. Quentin ist auch nicht ganz dicht. Quentin, du bleibst jetzt bei diesem kleinen Onkel hier, ja? Sei anständig.«
»Aber...«
sagte ich, doch mein Widerspruch ging in Ronnys herzhaftem Lachen unter. Und schon waren sie weg, die großen, bunt gekleideten Erwachsenen und das schreiende Kleinkind.
Fabian Busch mit der 5. Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Für die Zukunft des Deutschland-Tickets zeichnet sich eine Lösung ab. Wie CDU-Chef Merz bestätigt hat, will die Unionsfraktion im Bundestag der Änderung des Regionalisierungsgesetzes zustimmen, das die Finanzierung des Tickets sichern soll. Darüber war zuletzt wieder eine Diskussion entbrannt. Torben Ostermann in Berlin erläutert, wie die Finanzierung jetzt aussehen soll.
Bund und Länder haben sich schon darauf verständigt, dass sie sich mit jeweils 1,5 Milliarden Euro an dem Ticket beteiligen. Worüber tatsächlich noch diskutiert wurde, ist die Frage, was mit sogenannten Restmitteln aus dem Jahr 2023 passiert. Hier reden wir über die verhältnismäßig kleine Summe von 350 Millionen Euro, mit denen die Länder aber gerechnet haben. Nun hat die Union schon angedeutet, dass man sich hier einig werden wird. Allerdings wollen CDU und CSU erst abschließend entscheiden, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat. Was allerdings schon klar ist, das Deutschland-Ticket wird im kommenden Jahr teurer.